Hello everybody, hier kommt eure neue Eat, Read, Sleep Folge. Wir hatten Besuch aus London. Krimi-Bestseller-Autor Richard Osman war bei uns im Studio. Es wird also ein bisschen Englisch. Aber es geht auch an die amerikanische Ostküste und ans Mittelmeer. Es kommen sogar Tiere vor in dieser Folge. Und zwar ausnahmsweise nicht als Metapher. Also, setzt das Wasser auf, macht's euch gemütlich. Tea Time.
Eat, Read, Sleep. Bücher für dich. Ein Podcast vom NDR.
Heute starten wir gleich mal mit einer Frage, und zwar: Erkennen Sie die Melodie?
Na? Wenn du mit sie mich meinst, ja. Natürlich. Die englische oder britische Nationalhymne, God Save the Queen.
Herrlich, oder? Ich liebe sie sehr. Ich freue mich, dass ich die jetzt hier mal spielen kann.
Du bist sowieso so eine kleine Großbritannien-Anhängerin, ne?
Absolut.
Hast du das Kronjubiläum gesehen mit Wimpel und Fähnchen?
Natürlich. Ja, ist kein England-Schwerpunkt heute hier, aber unser Gast bzw. dessen Bücher haben mich so ein bisschen inspiriert und ich dachte, ich verbreite heute mal ein bisschen England-Feeling hier, und das fängt ja beim Getränk an.
Jetzt weiß ich auch, warum unser Podcast Eat, Read, Sleep heißt. Damit du deine britische Leidenschaft ausleben konntest, haben wir extra was Englisches ausgesucht.
Genau, zum Beispiel. So, guck mal hier. Ich gebe dir eine...
Eine Tasse, ein Becher, natürlich mit dem Union Jack. Ist das der Union Jack?
Ja, der Union Jack.
Oh Gott.
Heißes und Wasser. Und eine kleine Teeauswahl.
Sanctify sehe ich hier. Purity Flame, Choco Mint und Chili.
Sind keine typisch englischen Tees, aber ich dachte, sie sind schön bunt und haben tolle Namen. Deswegen habe ich sie mitgebracht.
Gut, ich entscheide mich dann einfach mal für Harmony. Das wünsche ich mir für unseren Podcast.
Das ist eine sehr gute Wahl. Also. Während Jan sich hier das so mal so ein bisschen aufdampft und den Teebeutel, kann ich ja schon mal sagen, wer wir sind vielleicht. Und zwar Jan Ehlert, der beschäftigt ist gerade, und Katharina Marenholz, Kulturredakteure beim NDR. Und wir sind alle 14 Tage dafür zuständig, eure Bücherwunschliste zu verlängern. Und zwar in angenehmer, harmonischer, möchte ich sagen, Atmosphäre, wie in eurem Lieblingscafé oder eben bei einer schönen Tea Time.
Dafür bekommst du für mir den Loving Tea als
Dank.
Oh,
sehr schön. Ja, natürlich gibt es auch was Passendes zu essen dazu.
Die literarische Vorspeise.
Weißt du, was das ist, Jan?
Es ist ein Kuchen. Du hast also gebacken. Mit Puderzucker überstreut sehe ich hier zwei kleine Stückchen, die zwei Teighälften haben. Und dazwischen ist eine Creme. Eine Creme, die aussieht, ich gucke mal erstmal von der Seite, bräunlich. Vielleicht was mit Walnuss, vielleicht was mit Mandeln.
Ja, Mandeln ist gut. Es ist Bakewell Tart. Schon mal gehört?
Nein.
Es ist ein typischer englischer Kuchen.
Und er bröselt. Das ist wieder so was Gefährliches hier beim Essen.
Ja, stimmt. Es ist Mürbeteigboden, darauf Marmelade und darauf so eine Mandelmasse, die so ein bisschen an Marzipan erinnert. Und man beachte bitte das schöne Flechtmuster obendrauf. Teigstreifen verflochten.
Hast du die wirklich geflochten?
Naja, nicht direkt geflochten, aber in so einem Gitter gelegt. Und dann kommt in den Zwischenräumen zwischen dem Gitter, kommt eben diese Füllung hoch und wird braun, und die Streifen sind nicht so braun, und dann ergibt sich so ein schönes Muster.
Das sieht so ein bisschen aus wie diese Kuchen aus den Comics, den lustigen Taschenbüchern. Die haben auch immer so ein Flechtmuster oben drauf gehabt.
Die kenne ich nicht. Aber ich habe mich inspirieren lassen von dem Krimi, über den wir nachher noch reden, bezüglich unseres Gastes, Richard Osman, der Krimi, der Donnerstagsmordclub. Also dieser Kuchen kommt nicht darin vor, aber es ist eben ein typisch englischer Kuchen und er könnte sehr gut darin vorkommen.
Denn es kommen viele, viele, viele Kuchen vor in diesem Roman.
Genau, und ich dachte, ich mache irgendwas typisches Englisches, was mir so im Kopf ist, wenn ich das lese. Und dieser Kuchen, den habe ich kennengelernt, als ich zum ersten Mal in England war, mit 16, glaube ich, in einer Gastfamilie. Und die Gastmutter, Jenny, hat jeden Tag, das fand ich unglaublich faszinierend, hat jeden Tag ein Pie oder so ein Tart gebacken als Dessert. Da gab es jeden Tag nach dem Essen so also ein Kuchen als Dessert. Das hat mich wahnsinnig fasziniert.
Meine Schwiegermutter backt auch jeden Tag einen Kuchen.
Echt?
Oder zwei oder drei.
Oh mein Gott, ich nicht.
Der ist ihr aber sehr gut gelungen. Also man hat das Gefühl, du backst auch häufiger.
Ja, aber ein bisschen bröselig ist. Ich muss nächstes Mal vielleicht kürzer am Ofen lassen.
Ich nehme jetzt nochmal einen tiefen Schluck, großen Schluck von dem Harmonietee.
Ja.
In der Hoffnung, dass wir, oder Hoffnung, wer weiß, um zu schauen, wie harmonisch wir denn bei der Diskussion über unseren Bestseller sind.
Die Bestseller-Challenge.
Ja, ich bin auch gespannt, wie harmonisch das gleich wird, Jan.
Es ist noch ein bisschen heiß, der Tee.
Du warst ja beim ersten Band nicht dabei.
Da habe doch, ich doch, doch.
Ach, das waren auch wir beide?
Das ist nämlich die Fortsetzung von Stay Away from Gretchen von Susanne Abel, die wir gelesen haben, was ich nie gesagt habe. Und wir haben damals in der Folge 45 russische Kohlsuppe mit Clemens Meyer über dieses Buch gesprochen.
Ach, guck mal, Entschuldigung, ich hatte irgendwie Daniel einsortiert. Siehst du, so viele Folgen. Aber gut, dann sind wir beide ja voll im Film.
Absolut. Das erste Buch haben wir damals, glaube ich, beide im Großen und Ganzen gemocht, hatten so ein paar kleine Kritikpunkte, aber im Großen und Ganzen hat es uns ganz gut gefallen. Das war die Geschichte von Greta, einer älteren Frau, die sich dann erinnert an ihre Kindheit und die ein Kind hatte mit einem schwarzen US-Soldat. Und das eben in den 40er, 50er Jahren in der frühen Bundesrepublik. Und das ist nun die Fortsetzung. Und dieser Roman endete mit einem Cliffhanger, dass nämlich der Sohn von Greta, der erfolgreiche Fernsehmoderator Tom Mondarat, einen DNA-Test gemacht hat, um eben seine verschwundene Schwester wiederzufinden. Und dabei stellte sich heraus, dass er nicht nur diese Schwester hat, sondern zwei bislang unbekannte Halbbrüder von seinem Vater, von Konrad Mondarat. Und nun geht es also weiter. Die Situation ist die gleiche wie vorher. Tom hat sich verliebt in Jenny, die hat auch einen kleinen Sohn, Karlchen, der von einem anonymen Samenspender stammt. Also man merkt schon, es geht in diesem Buch viel um die Frage der Abstammung, die Frage, was einen mit seinen Eltern oder seinen Geschwistern verbindet. Denn Tom trifft dann auch gleich zu Beginn einen dieser Halbbrüder, Henk aus Holland, der aussieht wie Tom, nur in schwul. Und dann kommen die Erinnerungen hoch und die Erinnerung an den gemeinsamen Vater, die ja nur Tom hat, aber seine Erinnerung nämlich an Konrad Mondarat. Und dann macht Susanne Abel das, was sie in Stay Away from Gretchen auch schon so erfolgreich gemacht hat. Sie erzählt auf zwei Zeitebenen weiter. Zum einen Toms Recherchen in der Gegenwart. Was kann er eigentlich über seinen Vater herausfinden? Wie kann es sein, dass niemand von diesen Halbbrüdern wusste? Und sie erzählt von Konrad seine Lebensgeschichte im Zweiten Weltkrieg, von seiner Kindheit bis zu seinem Tod. Wie gern bist du jetzt wieder eingetaucht in die Welt der Familie Mondarat?
Ja, also es liest sich wieder so runter. Ich finde, es hat erstens mehr Längen als der erste Band. Und ich glaube, alle sind sich irgendwie einig, also auch wenn man so die Diskussionen im Netz und so liest, und bin ich mal gespannt, ob du das auch sagst, dass die Vergangenheitsgeschichte stärker ist als die Gegenwartsgeschichte. Ich habe mich wirklich oft über die Sprache geärgert. Das ist schon sehr, sehr simpel. Also vor allen Dingen im Gegenwartsteil, ich weiß nicht, was da los war. Da wird die Minibar geplündert, Schokolade verputzt, frech gegrinst und sehr viel gehaucht. Und dann mitten im Text wollte die Autorin wohl uns nochmal mitteilen, wie alt die Freundin Jenny von Tom ist. Und dann steht irgendwie so der Satz, bla bla bla, meinte die 41-Jährige. Also das ist wirklich was, was man im Roman oder ja, mir passt auf jeden Fall gar nicht da rein. Unlogiken, Klischees. Zum Beispiel finde ich, also Tom und Jenny, ich glaube, das ist die schlechteste Liebesgeschichte, die ich seit langem gelesen habe. Und was mich zum Beispiel auch sehr, ja, ich weiß gar nicht, gestört, also verwundert erstmal hat, ist, dass diese Marie, du hast ja erzählt, der letzte Band drehte sich ja die ganze Zeit darum, wo ist diese Tochter von Greta? Und dann haben sie die am Ende gefunden. Und die kommt nur einmal ganz, ganz kurz vor. Das ist so schlecht gemacht, weil die muss ja im Leben von Tom und seiner Mutter eine große Rolle jetzt spielen, nachdem sie die ewig gesucht haben, jetzt endlich gefunden haben. Aber man merkt davon gar nichts. Ja. Was sagst du denn? Jetzt bin ich schon mal ein bisschen in Rage geredet hier.
Also ich finde, gerade im Gegenwartsteil wurde eindeutig viel zu viel Harmonietee getrunken. Also diese Beziehung zwischen Tom und Jenny, es ist ja toll, dass sie sich gefunden haben, aber es ist so langweilig wirklich. Da passiert gar nichts. Sie fahren zusammen in Urlaub, sie erzählen sich, wie lieb sie sich haben. Es ist alles schön und meinetwegen herzerwärmend. Es muss ja nicht immer alles schlimm sein, aber selbst wenn es schlimm wird, einmal wird es dann so richtig schlimm. Dann ist es auch wieder arg übertrieben, mit 5 Tage sich betrinken und nicht mehr miteinander sprechen. Und ansonsten ist es wirklich die rosarote Wolke, auf der die beiden dahin schweben. Und das passt irgendwie überhaupt nicht mit dem Tom Mondarat zusammen, den ich noch aus dem ersten Band in Erinnerung habe.
Aber der hat sich ja schon ganz am Ende vom letzten Band sehr plötzlich von einem absoluten Kotzbrocken in ein super reizenden, sympathischen Sohn und dann auch Freund von Jenny verwandelt. Das war eine sehr plötzliche Verwandlung und
immerhin
jetzt ist
er
immer noch so.
Verwandlung.
Jetzt dauerhaft, genau.
Ich fand tatsächlich auch die Vergangenheit eindeutig spannender. Allerdings auch eher, ehrlich gesagt, den zweiten Teil der Vergangenheit. Der Rückblick in Konrads Kindheit im Krieg.
Ja.
Das ist, da passieren dramatische Dinge, natürlich. Da sterben ganz viele Familienmitglieder und das wird ja am Anfang auch so eingeleitet. Sie stehen vor dem Grabstein, Henk und Tom, beide sehr betrunken, und sehen, dass eigentlich die gesamte Familie den Zweiten Weltkrieg nicht überlebt hat. Aber nicht an einem einzigen Tag starb, sondern an unterschiedlichen Daten. Und dann wird das erzählt und dann gibt es viele schlimme Erlebnisse, viele tragische Todesfälle, aber trotzdem merkte ich beim Lesen, es berührt mich überhaupt nicht.
Ja, weil es total holzschnittartig da rein. Und sie wollte irgendwie diese Themen so abarbeiten, hat man das Gefühl. Nachbarssohn ist Jude, der große Bruder ist überzeugter Nazi, die Schwester hat Down-Syndrom, es gibt Krieg, es gibt Kriegsgefangenschaft. Das wird alles so bam, bam, bam da so rein montiert, weil es irgendwie gebraucht wird. Aber ist überhaupt kein Herz dabei. Es vermittelt sich überhaupt keine richtige emotionale Geschichte.
Und das wird dann spannender doch im zweiten Teil, als Konrad gemeinsam mit seinem Onkel, Drickes genannt, eine Arztpraxis aufmacht und die Frage halt immer mehr in den Mittelpunkt rückt, wo kommen jetzt eigentlich die anderen Kinder von diesem Konrad her? Also er ist glücklich verheiratet mit seiner Greta, Tom lässt auch noch ziemlich lange auf sich warten und irgendwann muss ja dieser Punkt kommen, dass er scheinbar nicht nur einmal, sondern zweimal oder
ganz
öfter
viele Freundinnen hat, denkt man
ist.
Ja, ne?
Genau. Und da gibt es dann tatsächlich eine sehr überraschende Wendung. Also da nahm das Buch Fahrt auf. Auch in der Echtzeit nahm es da ein bisschen Fahrt auf. Ja, insofern würde ich sagen, ach, man kann ja auch nicht erst auf Seite 150 oder 200 anfangen. Das geht ja auch nicht. Man braucht ja diese Vorgeschichte. Aber es ist eines der Bücher, wo man nicht sofort aufgeben sollte, weil es wirklich im Laufe des Buches besser wird.
Ja, interessant. Wir können jetzt ja, glaube ich, das Ende nicht so richtig enthüllen. Ich habe mich am Ende auch noch mal ziemlich geärgert, weil ich fand, dass da sehr viele verschiedene Dinge so in einen Topf geworfen wurden. Und man konnte es so weglesen, ja, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich immer danach gesehnt habe, wann kann ich endlich weiterlesen. Es hat sich auch echt so ein bisschen gezogen. Aber viele mögen das Buch sehr, sehr gerne, muss man auch mal sagen. Also es ist natürlich wie immer auch Geschmackssache. Also
naja, was natürlich schön ist, ist, und das hat mich auch mal gefreut, wieder in diese Welt einzutauchen. Und da gibt es ja auch Szenen, wo man jetzt aus der Sicht von Konrad noch einmal erfährt, was damals mit Gretchen und ihrem schwarzen Soldaten Bob Cooper gewesen ist. Und das ist schon schön, doch. Also es sind dann die alten Bekannten. Und natürlich ist es auch eine Geschichte, vielleicht weil sie auch in gewissen Dingen so vorhersehbar ist. Also wo wir jetzt einfach mal sagen, mich hat es nicht berührt, weil es so holzschnittsartig war. Es kommt eben vorbereitet. Also es passieren schreckliche Dinge, aber sie werden nicht einfach über einem ausgeschüttet, sondern sie werden Schritt für Schritt vorbereitet. Man kann dann vielleicht besser auch mit diesen schrecklichen Dingen umgehen.
Ich glaube, du hast so viel Harmonie-Tee getrunken.
Ja,
ausgerechnet du, der du mir sagst, Bücher müssen erschüttern, sagst jetzt, ist es schön, dass es holzschnittartig
Ich sage, dass ich mir vorstellen kann, dass es für viele, ich habe ja auch oft gehört, als ich sagte, Bücher müssen erschütternd sein, haben mir ganz viele geschrieben, ich sehe das überhaupt nicht so. Bücher dürfen auch einfach mal schön sein oder entspannen. Und ich glaube wirklich, dass das helfen kann, wenn du weißt, also wenn du eben nicht erschüttert werden möchtest, wenn du weißt, dann und dann passiert etwas. So ein bisschen im Krimi, du weißt irgendwann, wer ermordet wird. Ne? Dass man dann sich etwas sicherer fühlen kann dabei und es nicht ganz so nah an sich heranlassen muss.
Sicheres, betreutes Lesen mit Susanne Abel.
Oh, das klingt jetzt aber auch böse.
Also, Entschuldigung. Also, nein, also ich sag ja nur, es gibt auch Leute, die fanden es richtig spannend. Zum Beispiel habe ich irgendwo gelesen, wichtige Themen, leichte Kost kommt nicht zu kurz. Das fasst es sehr schön zusammen, finde ich. Oder Geschichte, was du auch gesagt hast, nach Gretas Geschichte jetzt die von Konrad, also dem Mann zu erfahren. Also klar, wenn man das erste gelesen hat und gern gelesen hat, dann ist es bestimmt das richtige Buch.
Genau, aber ich hätte mich gefreut, wenn sie sich mehr auf Konrads Geschichte konzentriert hätte und weniger wichtige Themen in dieses Buch noch hätte reinpacken wollen, weil das sind dann doch ein bisschen zu viel. Und dann natürlich solche wichtigen Themen nur angerissen, holzschnittartig zu verpacken,
ja,
das lässt dann am Ende eben doch dieses Gefühl bei mir von unbefriedigt sein zurück.
Ja. Ich sag nochmal, wie es heißt. Was ich nie gesagt habe, Gretchens Schicksalsfamilie von Susanne Abel, erschienen bei DTV. Und ich könnte hier mal einen ganz kurzen nochmal extra Buchtipp dazu schmuggeln, wenn man berührt werden möchte von so einer Kriegs- und Nachkriegsgeschichte. Auch in Köln kann ich nochmal verweisen auf Trümmermädchen von Lilli Bernstein. Das hatten wir in Folge 22. Da sind diese Themen nämlich viel, viel besser verhandelt, finde ich.
Oder auch Carmen Korn, das spielte ja auch in Köln. Ich weiß, das war jetzt nicht so deins, aber ich fand das trotzdem ein bisschen angenehmer verhandelt. Mhm. Und darf ich noch einen Satz sagen? Gretchens Schicksalsfamilie trifft es doch überhaupt nicht. Sie weiß doch überhaupt gar nichts von diesen Halbbrüdern, die ja alle von ihrem Mann sind. Sie hat doch mit dieser Familie gar nichts zu tun und lernt sie auch eigentlich gar nicht kennen.
Ja, ich finde, der Titel, deswegen habe ich es jetzt auch so ein bisschen ironisch vorgelesen, ich finde, der Titel ist komplett seltsam. Gretchens Schicksalsfamilie, das klingt auch so wie Schicksal kompakt.
Genau, also man muss vielleicht doch sagen, also wer hofft jetzt mehr über Gretchen zu erfahren und ihre Liebe zu Bob und Marie?
Das passiert nicht.
Das passiert nicht, nein. Es ist schon etwas ganz, ganz anderes. Aber wer weiß, es wird bestimmt einen dritten Teil geben, wo plötzlich noch irgendein Cousin dritten Grades auftaucht, von dem wir bis jetzt noch nichts erfahren haben.
Ja, da werden dann vielleicht amerikanische Geschichte noch ein bisschen aufbereitet.
So, mein Tee noch ist Tee. Endlich in Trinktemperatur.
Ah, dann ist ja gut. Ich mach mal Loving auf. Kann nicht schaden. Mhm.
Was ist denn das hier alles? Ah, wenn man das umdreht, gibt es auch die deutsche Version.
Ja.
Ach Mensch.
Aber ich habe extra die englische nach oben gelegt.
Minze, Süßholz und Lavendel.
Das klingt ganz schrecklich für mich. Süßholz. Oh. Ich habe ja, Loving ist ja übrigens grüner Tee, Zimt und Orange. Das klingt ganz gut. Probiere ich sofort. So, was haben wir denn noch Schönes gelesen, Jan? Also ich habe, möchtest du anfangen oder soll ich anfangen?
Ich kann gerne beginnen. Ich habe ein Buch mitgebracht von einer Autorin, die, wir haben noch nicht drüber gesprochen, aber ich vermute mal, dass du sie auch sehr gerne magst, Françoise Sagan.
Ja, ist ja schon lange her, dass ich das gelesen habe, aber wir haben als wir unsere Meeresfolge hatten, mit Daniel drüber gesprochen, ganz kurz, weil Nikolaus Gelbke gesagt hat, das war sein Sommerbuch dieses Jahr.
Genau, Bonjour Tristesse, sein Sommerbuch, das hat er erwähnt. Das
haben wir doch gleich gesagt, das ist für mich immer so, Françoise Sagan sofort, Bonjour Tristesse.
Das geht wahrscheinlich den meisten so, das ist ja ein Buch, Sommerferien am Mittelmeer, eine 17-Jährige aus gutem Hause ist da ein bisschen verwöhnt, ein bisschen verliebt und diese Leichtigkeit der Jugend gesponnen mit Intrigen der ersten Leidenschaft, das hat diesen Erfolg von Bonjour Tristesse damals ausgemacht. Und eigentlich kennt man, wahrscheinlich wird das den meisten so gehen, von Françoise Sagan genau dieses Buch. Mhm. Vielleicht noch Lieben Sie Brahms, das hatte noch einen gewissen Erfolg. Sie hat aber viel, viel mehr geschrieben, 40 Romane und Theaterstücke insgesamt. Und im Wagenbach Verlag sind jetzt einige ihrer Werke wieder aufgelegt worden. Und da habe ich ja diese wunderschöne neue Ausgabe in schönem Wagenbach Salto Rot, blaue Flecken auf der Seele, heißt das Buch. Und auch wenn der Titel jetzt ja wahrscheinlich schon andeutet, ich reiche es dir mal rüber.
Ich möchte es mal angucken und anfassen. Es ist nämlich mit diesem Wagenbach Leineneinband sehr schön wirklich.
Und auch wenn der Titel jetzt ja schon andeutet, dass es nicht nur um Leichtigkeit geht, das Bild, was da abgebildet ist, ist genau dieses Gefühl. Ne? Zwei junge Menschen am Strand, sie fliegt quasi in der Luft an seinem Arm und man sieht die Jugendlichkeit, die Leichtigkeit, die Lebensfreude, die dadurch pulsiert.
Sieht auch ziemlich akrobatisch aus. Ich überlege spontan, ob ich es hier nachstellen kann. Ich glaube nicht.
Du, wenn ich der sein darf, der fliegt, dann können wir das versuchen.
Lieber nicht. Ist ja auch kein sandiger Untergrund hier. Könnte tatsächlich zu blauen Flecken führen.
Oh ja, noch nicht nur auf der Seele. Wenn man dieses Buch liest, dann kommt da sofort wieder dieses Gefühl der Leichtigkeit des Sommers, die Sagan eben wirklich so toll beherrscht. Eleonore und Sébastien sind die Protagonisten, zwei Geschwister. Die leben in Paris, ohne Geld, ohne eigene Wohnung. Aber da sie gut aussehen und auch ziemlich charmant sind, kommen sie wunderbar durch. Denn irgendeine ältere Dame, die mit dem schönen Sébastien schlafen möchte oder ein älterer Herr, der mit Eleonore ein Verhältnis anfangen möchte, der wird sich schon finden und dafür dann beide in ihr Sommerhaus einladen, wo sie dann fürstlich mit Champagner und Austern und allem, was dazugehört, leben. Dieses unerschütterliche jugendliche Selbstbewusstsein. Ich bin jung, die Welt gehört mir, ich gehe da raus, alle liegen mir zu Füßen. Das spiegelt sich in diesem Buch wieder und gleichzeitig aber, das macht das Buch so spannend, schreibt das eine Autorin, nämlich Françoise Sagan, die sich an dieses Selbstbewusstsein noch erinnert. Sie war ja 17, sie hatte den Riesenerfolg mit ihrem Buch, hat ein Luxusleben geführt, schnelle Autos, große Partys, ein bisschen zu viel Drogen. Und dann hat sie aber all das längst verloren, als sie das schreibt. Das heißt, die Autorenstimme aus der Gegenwart mischt sich ein und erzählt, schweift ab, unterbricht, berichtet von ihren Ängsten, von ihren eigenen autobiografischen Erfahrungen und spiegelt so immer wieder das, was Eleonore und Sébastien sich da ja vielleicht noch einbilden, es kann immer so weitergehen, dass das nicht so sein wird. Und dazu die Angst, was, wenn aus dieser Geschichte kein gutes Buch mehr wird? Was muss ich meinen Protagonisten antun? Wovor kann ich sie beschützen, damit das ein erfolgreicher Roman wird? Das sind diese zwei Ebenen, die sich da vermischen. Und das, fand ich, macht es unglaublich packend zu lesen. Diese Erinnerung an die Jugend und die Trauer, dass genau diese Jugend nie wiederkehrt. Und dann das Aushandeln, wie verpacke ich all das in einem Roman? Wie viel Leichtigkeit kann ich meinem Publikum zumuten, meinen Lesern, ohne dass es unglaubwürdig wird? Wie viel blaue Flecken muss ich meinen Protagonisten mit auf die Seele geben, damit sie trotzdem unbeschadet, aber eben doch ein bisschen weiser aus dieser Jugend irgendwann herauskommen? Also ich fand es sogar noch besser, muss ich sagen, als Bonjour Tristesse, blaue Flecken auf der Seele.
Und wie alt war sie denn da ungefähr, als sie es geschrieben hat?
Na, sie ist ja relativ früh gestorben und das ist ihr Spätwerk. Also sie wird schon, okay, ich müsste das nachgucken, aber ich vermute schon Anfang 50 gewesen sein.
Das ist schon so ein bisschen Rückblick auf, hast du ja gesagt, Rückblick auf den Erfolg. Also dazwischen Bonjour Tristesse und diesem liegen noch diverse andere Bücher.
Einige, genau. Also für mich eine wirkliche Entdeckung und für alle, die die bisherigen Bücher mochten oder die eben auch gerne lesen mögen, wie über das Schreiben verhandelt wird. Was mache ich, was nicht. Und wer Paris der 70er mag, natürlich.
Natürlich.
Für den ist das eine absolute Empfehlung.
Also alle. Wer mag Paris der 70er nicht?
Ja, die muss man erst noch finden.
Genau. Aber lustig, als du gerade sagtest, Sommerhaus, wir haben ganz viele Sommerbücher, glaube ich, heute.
Es ist ja auch Sommer, oder?
Eben,
so ein bisschen passend. Sommerstimmung und heißer Tee bei heißem Sommerwetter.
Ja, die Engländer trinken ja immer Tee, egal wann, zu welcher Tages-, Nachtzeit und Jahreszeit. Da wird auf jeden Fall sehr viel Tee getrunken. Was ich nämlich mitgebracht habe, es hat sogar auch Sommer im Titel. Der Sommer, als ich schön wurde, von Jenny Hahn. Hast du davon schon mal gehört?
Nein.
Sagt dir gar nichts?
Sagt mir überhaupt nichts, nein.
Ist ein kleiner Nachklapp aus unserer Buchberatungsfolge von vergangener Woche, was wir nämlich da nicht mehr untergekriegt haben. Ein Gesuch von Dorothee. Sie sucht ein Buch für ihre 17-jährige Nichte, die nie zum Lesespaß fand. Und solche Hilferufe kriege ich ja sehr oft. Also mein Kind liest nicht, meine Nichte liest nicht. Und ich sage ja immer, naja, wenn jemand irgendwie partout nicht lesen will, ist es halt sehr schwierig, vor allen Dingen im fortgeschrittenen Alter mit 17 schon. Man kann sie ja nicht zwingen. Mhm. Es gibt Leser und Leserinnen und es gibt Menschen, die das nicht so gerne machen, was wir beide natürlich super bedauerlich finden. Mhm. Aber man kann es ja nicht reinprügeln. Aber ich glaube, mit diesem Buch hier hätte Dorothee vielleicht eine Chance bei ihrer Nichte, weil das Buch nämlich gerade verfilmt wurde, eine Serie bei Amazon Prime. Und die ist gerade der Hit bei Teenies und auch älteren Menschen, aber dazu vielleicht später noch mehr. Und dann findet man es ja manchmal schade, wenn so 7 tolle Folgen zu Ende sind und dann greift man doch nochmal zum Buch und liest die Geschichte nochmal nach. Und ich glaube, das funktioniert wirklich. Also ich habe auch Beweise aus dem Bekanntenkreis, dass nach so einer Serie, die nach einem Buch ist, dann doch mal das Buch nachgefragt wird.
Du meinst, Bridgerton ist der Erfolg.
Bridgerton zum Beispiel oder was wir hatten, Heartstopper, das ist ja auch so eine Teenie-Serie, wo sich die Bücher, glaube ich, jetzt wie geschnitten Brot verkaufen.
Auf der Bestsellerliste für Graphic Novels oder Comics.
Ja, und die waren teilweise gar nicht lieferbar. Also das passiert wirklich selten bei Büchern. Also der Sommer, als ich schön wurde.
Hast du denn die Serie gesehen zuerst oder erst das Buch gelesen?
Nee, genau, also ich habe... Das ist lustig. Ich habe das Buch das ist 2019 in Deutschland erschienen und ich habe es auch genau dann gelesen. Und es war eines meiner ersten Jugendbücher als Jugendbuchrezensentin, als ich irgendwann angefangen habe, eben auch Kinder- und Jugendbücher zu besprechen für den NDR, war das eines meiner ersten Bücher und das steht immer noch bei mir im Regal. Und deswegen dachte ich so, diese Serie, Wahnsinn, ist doch das Buch. Ich hole es nochmal raus. Und es ist nämlich wirklich auch ein sehr, sehr gutes Jugendbuch. Jetzt muss ich aber nochmal sagen, worum es überhaupt geht. Also, Belly ist die Protagonistin, 16. Die verbringt jeden Sommer mit ihrer Mutter zusammen bei der Freundin der Mutter, Susanna, die ein Strandhaus an der amerikanischen Ostküste hat. Susanna hat 2 Söhne, Jeremiah und Konrad, und die sind wie Brüder für Belly, weil die Sommerferien in Amerika sind ja immer sehr, sehr lang. Also es ist nicht nur so 2 Wochen Sommerhaus, sondern gefühlt monatelang. Und Belly ist aber immer schon ein bisschen heimlich in Konrad verliebt. Die erleben eben diese wunderbaren Sommer, wie man sich das so vorstellt. Ne? Mit so Baden, Spieleabende, gehen zusammen essen, kochen zusammen, singen, gucken Filme. Und dann ist eben dieser Sommer, als sie schön wurde, als sie 16 ist und kein kleines Mädchen mehr ist und mit kann zu Strandpartys, andere Jungs kennenlernen. Dann kommt so zu kleinen Eifersüchteleien. Und dann liegt ein tragisches Geheimnis über diesem Sommer. Und ich, wie gesagt, ich mochte es schon beim ersten Lesen total gerne, weil es ich liebe einfach gerade im Sommer diese Bücher, die so eine verheißungsvolle Sommerstimmung ausstrahlen. Kennst du das?
Oh ja.
Wo man so denkt, so, ja, das hätte ich auch gern, so ein Strandhaus, wo überall so ein bisschen Sand liegt, mit Blick aufs Meer. Die Haare werden jeden Tag ein bisschen heller und die Haut so ein bisschen goldener und so. Also sowas. Es gibt Eis und Limonade und Weißwein auf Eis, obwohl ich gar kein Weißwein auf Eis mag, aber ich liebe es irgendwie darüber zu lesen. Das vermittelt mir sofortiges Sommergefühl. Ja, also wie gesagt, toller Coming-of-Age-Roman, perfekt für den Sommer natürlich, wie gesagt, für alle, die die Serie gesehen haben.
Wie heißt denn die Serie?
Die Serie heißt genauso, Der Sommer, als ich schön wurde. Und die Serie ist aber in vielen Punkten auch ganz anders als das Buch. Zum Beispiel, weswegen ich vorhin meinte, ist die Serie auch was für eben Nicht-Teenies. Die Geschichte zwischen den beiden Müttern bekommt da viel mehr Raum. Also das ist sozusagen so ein Erwachsenenhandlungsaspekt, der da so ein bisschen ausgebaut wurde. Vermutlich im Blick darauf, dass es dann auch ältere Menschen gucken. Mhm. Und das Beste, es gibt nicht nur einen Band, es gibt 3 Bände davon.
Ui, das heißt, die Serie müsste eigentlich noch viel, viel, viel länger werden.
Ich glaube, das ist schon geplant, die nächste Staffel. Also die erste Staffel war der erste Band und die zweite wird dann wahrscheinlich der zweite Band sein.
Was ja gefährlich ist, nicht? Also bei Game of Thrones ist doch mittlerweile die Serie fertig und auf den letzten Roman warten wir immer noch von George R. R. Martin.
Ja, also ich glaube nicht, dass Jenny Han noch mehr Bände dazu schreiben wird. Das wird wohl bei 3 bleiben, aber es ist doch trotzdem eine gute Aussicht. Der Sommer, als ich schön wurde, von Jenny Han bei DTV, Reihe Hansa erschienen. Super Buch fürs Urlaubsgepäck von Teenies.
So, du hast immer noch keinen Tee, Katharina. Ich muss dir jetzt dringend einen Tee einschenken. Und wichtig ist, dass ich es tue, denn in einer Folge mit Rainer Moritz und Kaffeepralinen, da bist du rumgegangen und hast Daniel und mir reichlich Kaffee eingeschenkt und da haben wir bitterböse Mails bekommen. Wie es sein kann, dass die Frau die Männer bedient, so soll das doch bitte nicht sein in einer Welt des 21. Jahrhunderts.
Richtig.
Wir wechseln uns ja eigentlich immer ab mit dem Bedienen, aber in dieser Folge ist es mir deswegen wichtig, dir unbedingt auch einmal den Tee ganz persönlich einzulassen, wenn du ihn schon mitgebracht und gebacken hast für mich.
Ja, bitte. Hast du eigentlich hast du noch Kuchen? Ja, hast du noch Kuchen. Ja, dann bitte sehr.
Es sind bestimmt nicht mehr 100 Grad, die ich jetzt hier drauf gieße, aber immer noch heiß.
Ja, dampft noch. Dankeschön. Wie gesagt, loving grüner Tee, Zimt und Orange.
Man sollte übrigens mit diesen Teepackungen nicht fremde Sprachen lernen. Mein Tee, der ja Harmony heißt, heißt auf Deutsch Balance und auf Französisch Je comprends. Also ich verstehe.
Ich verstehe nicht. Ich glaube, das ist auch minderer Tee, weil hier nirgendwo draufsteht, wie lange der ziehen muss. Naja, mache ich einfach nach Gefühl. Während er zieht, kann ich einfach schon mal sprechen über die Bücher, die uns zu unserem heutigen Interviewgast führen. Und zwar Der Donnerstagsmordclub und der Nachfolgeband Der Mann, der zweimal starb von Richard Osman. Extrem erfolgreiche Cozy Crimes, also Kuschelkrimis. Ich habe nochmal extra nachgeguckt, es wird teilweise mit Kuschelkrimi übersetzt, aber wir hatten auch in unserer Krimi-Folge den Ausdruck Häkelkrimi, der mir eigentlich sehr, sehr gut gefällt. Also Krimis, in denen nicht die Tat, also eine blutige Tat im Mittelpunkt steht, sondern eher so das Setting, die Atmosphäre, die Protagonisten. Und das sind in diesem Fall 4 Rentner, die in einer schicken Seniorenresidenz leben und sich jeden Donnerstag treffen, um ein ungelöstes Verbrechen zu diskutieren. Einfach so, weil es sie interessiert. Aber dann liegt eines Tages eine echte Leiche vor der Tür und dann klären sie eben auch diesen Fall auf im ersten Band. Wir können einmal die 4 Leute vorstellen, weil die sind wirklich skurrile Protagonisten. Also es gibt einmal Ron, der war früher Gewerkschafter, Joyce, die war früher Krankenschwester, Ibrahim war früher Psychiater und Elizabeth war früher vor ihrer Rente Agentin. Hast du einen Lieblingscharakter?
Ja, eindeutig Joyce. Also Joyce ist ja die Ich-Erzählerin, die schreibt auch im Tagebuch alles auf.
Zum Teil, ne?
Zum Teil, genau. Also es wechselt zwischen ihrer Perspektive, ihrem Tagebuch und dem Geschehen, wo wir durchaus nochmal in die Köpfe der anderen einsteigen. Und Joyce macht das auf so eine Art, die mich unglaublich an Rose von den Golden Girls erinnert. Also dieser Fernsehserie, wo ja auch 4 alte Frauen zusammen ganz viele Abenteuer erleben. Ich glaube auch tatsächlich mal an einen Mordfall ermittelt in einer Folge.
Habe ich nie geguckt, aber ich weiß, was du meinst. Also der Spirit
Rose ist
bekannt.
Genau, Rose ist ja die etwas naive, die immer ins Erzählen kommt und sich über ganz viele Dinge Gedanken macht. Und so ist das eben auch bei Joyce. Sie macht sich Gedanken, als sie einer Agentin vom MI6 einen Tee servieren soll, ob sie den Teebeutel jetzt drin lässt oder rauslässt. Und das beschäftigt sie so sehr, dass sie Mord und alles andere um sich herum vergisst. Sie schreibt ihr Tagebuch, erzählt uns also in einigen Kapiteln immer auch ihre Sicht. Und da wird eben dieser Alltag, die Sorgen und Ängste und Wünsche, die sie hat, mit den Morden und den ganzen grausamen Details ständig vermischt.
Ja, also, und das ist so lustig, weil das immer so, wirklich im ersten Halbsatz ist irgendwas mit Mord und Leichen und im zweiten Halbsatz ist Tee oder Backen oder irgendwas völlig anderes. Und das macht ja diesen Humor aus.
Ne? Und wie sie dann noch immer aufgeregter wird und sagt, oh Mensch, ich wurde heute vom MI6 verhört, endlich habe ich im Weihnachtsbrief was zu erzählen. Oder sich auch freut, oh, wir fahren dahin, schon wieder eine Leiche, hoffentlich wird es noch blutiger als beim letzten Mal oder so. Das ist einfach unglaublich süß. Das war mein Lieblingscharakter.
Mein Lieblingscharakter ist Elizabeth, ja, die Agentin, weil die einfach, ich finde, die ist so lustig, weil die so tough und geradeaus ist. Die sagt die ganze Zeit, was sie denkt, sofort und ohne Rücksicht auf Verluste. Und das ergibt eben auch noch diese Dynamik, ne? Diese Joyce, die eher so ein bisschen betulicher auch ist und sich auch immer kümmert. Sie halt ehemalige Krankenschwester, so die Kümmerin. Und Elizabeth, die dann immer bam, bam da so dazwischen geht. Und dieser Kontrast macht das irgendwie auch so lustig.
Wobei die Männer beide etwas blasser bleiben,
finde ich auch, finde ich auch. Ich könnte jetzt gar nicht so viel dazu sagen. Also bei mir war es auch ganz klar, also beide Frauen sind eigentlich meine Lieblingscharaktere. Und die Männer, ja, naja,
sind eben auch da.
Sind auch da, genau. Ja, und eben der Autor Richard Osman ist extrem unbekannt in Deutschland. Ich glaube, wenn man den Namen sagt, wüsste das niemand. Das Buch ist bekannt, war auch sehr erfolgreich in Deutschland, also auch schon der erste Band und der zweite jetzt auch. Aber der Autor, der Name sagt den meisten Leuten nichts, ist aber extrem bekannt in Großbritannien. Das ist ein Fernsehstar da und das wusste ich am Anfang auch nicht. Ich habe ja erstmal angefangen zu recherchieren in der Vorbereitung hier und bin dann gelandet bei YouTube und habe mir da so Quizshows angeguckt, die er moderiert. Also ich habe da so einige Episoden durchgeguckt, ist wirklich, wirklich lustig.
Ich kann den auch nicht. Ich habe ihn erst kennengelernt, als ich diese Bücher in der Hand hatte. Aber er war vergangene Woche in Hamburg und hat uns hier im Studio besucht. Und da haben wir das Interview mit ihm über sein Buch schon aufgezeichnet.
Heute zu Gast bei Eat, Read, Sleep.
Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Hallo Richard Osman.
Guten Tag, Jan. Guten Tag, Deutschland.
Richard Osman ist mit einer Deutschen verheiratet, spricht aber nur ganz wenig Deutsch. Deswegen haben wir uns für das Interview dann doch lieber auf Englisch geeinigt und auch fürs Essen. Denn natürlich bekommt auch Richard Osman von Katharina typisch britischen Tee eingeschenkt und auch den mit diesem komischen Namen.
Okay, of course we have some tea for you.
Oh, thank you.
Quite a collection.
Wow, look at this. Well,
we have vision. Touch the ground.
Touch the ground?
Life on wings.
Oh, I'm going to have life on wings. Thank you.
Good choice.
Dankeschön. Dankeschön.
Okay, you have tea.
Yeah.
And you have something to eat. And you recognized it.
That looks like a Bakewell tart.
Yeah.
And it is.
Yes, it is.
And I saw your face light up with joy.
Yes. Also, ich bin schon ein bisschen stolz. Richard hat nämlich gesagt, dass er die Bakewell tart sofort erkannt hat. Und, was er auch gesagt hat, als echter Brite würde er niemals Tee trinken, ohne Kuchen dazu zu essen. Und er trinkt natürlich, klischeegerecht, den ganzen Tag Tee. Morgens, mittags, abends und zur Tea Time.
Because I'm English, I start the day with a cup of tea. Then, round about lunchtime, another cup of tea. Then about 3 p.m., another cup of tea. And then at 6 p.m., what we call tea time, I'll have another cup of tea.
Okay, and cake.
Oh, yeah, of course we always have. You can't have tea without cake.
Yeah.
Otherwise, what's the point of it?
Zu einer typischen Tea Time gehört in England auch eine Quizshow und Richard hat solche Quizshows viele, viele Jahre lang moderiert. Auch sehr, sehr erfolgreich. Im Herzen aber, sagt er, war er immer schon ein Schriftsteller. Das mit dem Fernsehen, das war eigentlich nur ein Unfall.
I've always been a writer and being a TV presenter was an accident, really. This is about 12 years ago. It was such a huge success, the show, that I've been a TV presenter ever since. But that was never really my real job. And, you know, and I've always written. And listen, everybody listening, and you two will know, if one of your friends says to you, I'm writing a novel.
Horror.
Oh, you're just like, please don't. And if they say, would you read the first chapter of my novel?
No.
It's the worst thing in the world. So I didn't want to put any of my friends through that. But also, because I am on television in England, I felt that someone might publish me anyway, even if I wrote a bad novel. So what I wanted to do was write an entire novel, so not get a deal or, you know, sign a deal, write an entire novel, give it to people I trusted and say, is this a proper novel? And they reassured me that it was. And then, you know, everything else has been brilliant. But yeah, that's why I kept it secret.
Er hat lange verheimlicht, hat er erzählt, dass er ein Buch schreibt, und zwar aus zwei Gründen. Zum einen, weil das kennen viele Autorinnen und Autoren und auch wir Journalisten manchmal. Wenn ein Freund einem erzählt, er schreibt einen Roman, kannst du den bitte lesen, dann ist das wirklich ziemlich schrecklich, weil was soll man sagen? Das wollte er seinen Freunden nicht antun, dass er sowas zu ihnen sagen muss. Und dann ist Richard Osman in England ja wirklich sehr bekannt und wollte nicht, dass das Buch nur seines Namens wegen veröffentlicht wird, sondern er wollte eben einen wirklich guten Roman schreiben. Und das hat dann ja auch ziemlich gut funktioniert. Sogar Steven Spielberg war begeistert. Schon vor Erscheinen wollte der nämlich die Filmrechte haben. Und da hat sich unsere Hörerin Gabi gefragt, wie kann man sich das eigentlich vorstellen? Hat man dann plötzlich Steven Spielberg am Telefon und der sagt, hey Richard, can I buy your novel for my next film? Or how did it work?
Danke schön, Gabi. Yeah, it was like that. And then one morning, my agent just said, oh, we've just had a call from Steven Spielberg.
Ooh.
And yeah, he wants to buy the rights to the novel. And, you know, again, because people know me in England, I was still worried that perhaps people only want to buy this novel because they know who I am. And Steven Spielberg doesn't know who I am. That's the beauty of it. You know, he really understands story, Steven Spielberg. He understands characters. And the fact that he'd read the book before it had sold a single copy and wanted to buy it, that it gave me such confidence.
Es ist tatsächlich so gewesen, so ähnlich zumindest, sagt er. Eines Tages sagte sein Agent, Steven Spielberg will die Rechte für deinen Roman kaufen. Und das hat ihn ganz besonders gefreut, weil Spielberg sicher nicht dachte, ach, das ist dieser erfolgreiche Fernsehmoderator, sondern weil er wirklich vom Skript überzeugt gewesen sein muss. Und dann hat es ungefähr 5 Sekunden gedauert, sagt Osman, bis er gesagt hat, na klar, das machen wir.
And literally within 5 seconds, my agent just said, what do we think? Should we sell it to Spielberg? And I was going, yeah,
no.
I think so.
No, we can wait for David Lynch.
I would love to see David Lynch's version of the Thursday Murder Club. Yeah.
Das Buch ist nicht nur in England und den USA ein riesiger Erfolg, es ist in 43 Ländern mittlerweile erschienen. Und ich glaube, das liegt vor allem an den Charakteren, eben, dass es ältere Menschen sind. Und wir erinnern uns natürlich sofort an Miss Marple von Agatha Christie. Trotzdem, in Krimis kommen alte Menschen eher selten als Ermittler vor.
Well, I think that's exactly why I decided. They're not common in crime literature and they're not common in our society. If you watch television, you're on social media, you read magazines, older people are not represented. We're obsessed with young people because, you know, culture is about selling things to young people. So I wanted to have these 4 people who are heroes, all in their 70s, all of whom had led extraordinary lives and had this real wisdom that you can get by that age. But they'd all reached a stage where they'd sort of become invisible. You know, in England, and I'm sure it's the same in Germany, you reach a certain point in life and you become invisible in culture. If you want detectives, then people who are very wise and invisible are sort of the perfect detectives. And immediately people started reading the book. Older people liked it because I think it represented them. But also young people loved reading it because they thought that's the sort of person I would like to be when I get older.
Mm. Ja, alte Menschen kommen in unserer Kultur kaum vor, sagt Osman. Im Gegenteil, ab einem bestimmten Alter ist man ja irgendwie unsichtbar. Aber dann hat er sich überlegt, dass ja gerade das die Rentner zu tollen Spionen macht. Und deswegen hat er diese 4 Menschen alle in ihren 70ern zu seinen Helden gemacht. Und die Reaktionen waren direkt super positiv. Alte Menschen erkennen sich in Richard Osmans Büchern wieder und die Jungen sagen, so will ich auch sein, wenn ich älter bin. Und dazu passt ein bisschen eine Frage von Vera, nämlich ob es Vorbilder für seine Charaktere gibt. Also ich habe irgendwo gelesen, seine Mutter.
Ja, danke schön, Vera. Yes, Joyce, who writes a diary in these books, is sort of like my mum in that Joyce is always very quiet, but she gets things done. While everyone else is arguing, Joyce will stay quiet and then she'll provide the solution. And that's very like my mum. There's a character in this called Ron, who's a Labour activist, and he reminds me of my granddad a lot. Mm-hmm. Very, very left-wing, always fighting for the working man. And in the Thursday Murder Club, 4 detectives, all in their 70s, 2 of them are working class. You got Joyce and you got Ron, and then 2 are middle class, Elizabeth, who was a former spy, and Ibrahim. And that's the joy of the gang, is these 4 people who would never have met if they weren't living in this community and would never have been friends, certainly. One of them always has the solution. And I know sometimes the working class solution is the right one and sometimes the middle class solution is the right one. And I have the joy of being able to choose in these books.
Joyce ist tatsächlich ein wenig wie seine Mutter, sagt Osman. Sie ist sehr ruhig, aber sie erledigt Sachen dann auch. Und John, der Gewerkschaftsführer, der erinnert ihn sehr an seinen Großvater. Der war Polizist, hat sich auch sehr mit der Arbeiterklasse identifiziert. Und dieses Klassenübergreifende, sagt Osman, das hat ihn fasziniert. Denn Ron und Joyce, die kommen aus der Arbeiterklasse, Elizabeth und Ibrahim eher aus der Mittelschicht. Und die vier hätten sich nie getroffen, wären nie Freunde geworden, wenn sie denn nicht im gleichen Altenheim wären. Aber sie ergänzen sich eben ganz wunderbar und einer oder eine von ihnen hat dann immer die Lösung parat, sagt Osman. Und eine oder einer hat immer auch Kuchen parat.
Yes. Most likely Joyce, a lot of cake.
Yeah, I mean, that's the thing is I never run out of things for Joyce. Anytime I'm watching any sort of television program, any cookery program, and there's some sort of new cake, I just note it down because I know that Joyce would be watching the same program and she'd also be noting it down and then making it.
Kuchen hat es ihm generell angetan, erzählt er. Wann immer er eine Kochshow sieht, denkt er, Joyce guckt wahrscheinlich die gleiche Show und dann hat er direkt das Rezept fürs Buch im Kopf. Und er hat sich überlegt, er könnte ja auch mal eine Bakewell-Tart vorkommen lassen, im vierten Band vielleicht. Das wäre natürlich herrlich.
You know what? I will write one into the next book in your honor.
Yes, please.
So when you read the fourth book,
is it okay?
Yes.
Did you try?
Yes, I did. I
is
had some.
I'm going to have a bit more. I
was talking so much.
Im vierten Band wird also tatsächlich zu Ehren von Katharina eine Bakewell-Tart vorkommen. Das hat Osman versprochen. Wir sind gespannt und lesen danach. Und ich überlege jetzt schon, welchen Kuchen ich vielleicht für den fünften oder sechsten Band beisteuern könnte. Aber da ist natürlich die spannende Frage, wie viele Bände wird es denn überhaupt noch geben vom Donnerstagsmordclub?
Well, I have the issue that my characters are all in their late 70s. And so I probably couldn't write 100 because, you know, before you know it, they're going to be 83, 84, 85. I'm certainly going to do more than four. So the first four books I'm writing are all Thursday Murder Club novels. And then I'm going to do another set of four books, two of which will be Thursday Murder Club, so we'll have at least six, but then two new ones, keeping the same humour and, you know, mystery elements, but a new setting, I think. So I'll keep them going, but it'd be nice to write a couple of other things as well, I think.
Mm-hmm. Oh, ursprünglich wollte Richard nur vier Bücher über den Donnerstagsmordclub schreiben. Aber jetzt werden es dann doch ein paar mehr, auch wenn er sagt, dass es natürlich eine Grenze gibt. Seine ohnehin alten Charaktere werden ja immer älter. Er will allerdings auch noch über andere Sachen schreiben und hat da ziemlich viele Pläne.
Und nun werden die Romane ja verfilmt, wir haben darüber gesprochen, aber wer soll denn die Hauptfiguren spielen? Das beschäftigt ganz viele und in England, erzählt Richard Osman, da rufen ihm schon wildfremde Menschen auf der Straße zu.
Judy Dench.
Yeah, Judy Dench. I'll be walking down the street and someone will shout across the road. And it's funny, everybody who reads the books casts it in their head. And this sounds such a terrible author thing to say. I can't do it because to me, they are genuinely, they're sort of real people. And I kind of go, well, of course Helen Mirren can't play Elizabeth because in my head, Elizabeth looks like something. She's very, very real to me. So I find that impossible to do. I'm going to leave that up to Steven Spielberg rather than either me or a random person in the street.
Jede und jeder, der das Buch liest, hat natürlich bestimmte Schauspieler im Kopf, sagt Osman, aber er tatsächlich nicht. Also überlässt er diese Frage dann doch lieber Steven Spielberg, aber es sollte schon eine britische Schauspielerin sein, denn sein Buch, das ist schon sehr, sehr britisch. Und das, sagt Osman, das macht vielleicht auch den Reiz aus, wenn man Agatha Christie mag, wenn man England mag, dann mag man auch sein Buch, weil es eben auch so englisch und so traditionell ist. Auch wenn, das gibt er zu, er sich mit Agatha Christie natürlich überhaupt nicht vergleichen mag. Sie sei so großartig, dass man da gar nicht an sie ran könne. Sie sei einfach immer eine Spur besser.
Yeah, it's fascinating. It's so incredibly English. So if anyone likes England or
we
likes
love
Agatha
England.
Christie, then it's then they like it because, you know, it's unashamedly English and not many things are these days. I think Agatha Christie is so brilliant and so revered that no one's ever going to go, are you as good as Agatha Christie? Because we know the answer, and that's no, you're not as good as Agatha Christie. But it's not even a question anyone would ask, because of course we're not as good as Agatha Christie. No other crime writer is ever going to write books as good as Agatha Christie. No one's going to have that career.
This was very interesting.
Oh, I really loved it, and I'm so sorry to you and to Germans that I don't speak German. I'm going to spend the next 5 years learning a bit, though. So next time I come back, I'm going to have much more German for you. Yeah, yeah.
Fun Fact, Katharina, oder eine Zusatzfrage, vielleicht auch etwas, wo wir noch gar nicht beim Quiz sind.
Ich bin schon völlig verwirrt. Fun Fact, Zusatzfrage,
ja. Fun Fact, Zusatzfrage. Er hat ja erzählt, und das klingt ja erstmal ganz logisch, dass er gar nicht so viele Bücher schreiben kann, weil seine Protagonisten ja schon so alt sind und immer älter werden. Mhm. Wie alt war Miss Marple, als sie ihren letzten Fall vor sich hatte?
Das weiß ich nicht, aber ich kann natürlich schätzen.
Es wird nicht genau gesagt, aber es gibt einen Agatha Christie Fanfiction-Blog und die haben ausgerechnet, wie ich alt schätze. Miss Marple hätte sein müssen bei diesem letzten Fall.
Ach so, hätte sein müssen? Okay. Ja. Ja, dann wahrscheinlich, keine Ahnung, 150 oder so.
Ja, schon ganz dicht dran. 111 Jahre hätte sie alt sein müssen in ihrem letzten Fall, der sie ermittelt hat.
Naja, gut, das ist ein bisschen hochgegriffen, aber ich glaube, so mit 95 hätte die noch ermitteln können.
Das kann ich mir gut vorstellen. Und aber das ist ja faszinierend, dass ich auch bei Miss Marple schon dachte, wie toll, dass eine alte Dame mal eine Ermittlerin ist. Also diese Idee, ich stelle einfach mal Senioren in den Mittelpunkt, die war schon ziemlich clever.
Ja, total. Und Joyce ist, glaube ich, das erinnere ich noch so ein bisschen, ist, glaube ich, 80. Da kann er noch ein paar, wenn die jetzt jeden, die haben ja auch, sind ja nicht auf Ferien angewiesen, wenn die jetzt einfach alle 2 Monate einen Fall haben, dann geht da noch einiges, glaube ich.
Ja, das finde ich auch. Und außerdem, es können ja auch mal 5 Morde im Jahr passieren.
Eben, total realistisch. Ich glaube, so einem kleinen Dorf in Kent. Oder ich weiß nicht, ist es ein Dorf, ist es eine Stadt, wo die da sind? Eine Kleinstadt, glaube ich.
Ich glaube, er wird noch einige Romane schreiben.
Ich glaube,
das lässt ihn jetzt so schnell nicht mehr los.
Es läuft ja auch einfach super. So, jetzt probiere ich mal endlich hier meinen Loving Tea. Mhm. Ich bin ja nicht so ein Teetyp, ne? Ich finde eigentlich, jeder Tee schmeckt wie heißes Wasser. Mit ganz bisschen Geschmack. Mhm. Also wenn ich jetzt raten müsste, wenn ich jetzt nicht wüsste, dass Orange und Zimt drin ist. Also Orange hätte ich niemals rausgeschmeckt.
Ich bin ja auch eher der Typ, lass den Teebeutel drin und zwar bis zum bitteren Ende. Mhm. Weil so der Geschmack dann immer ein bisschen intensiver wird.
Aha, okay.
Deswegen kann man noch was lernen von dir. Es ist nur noch eine Pfütze drin, aber der Teebeutel schwimmt immer noch drin. Und jetzt schmeckt man auch, was es für ein Tee ist.
Ah, kannst du einfach nochmal nachgießen jetzt und den Teebeutel nochmal benutzen.
Nein,
das ist
nein,
total
nein.
Sparsam.
Wo hast du gesehen, dass hier auch immer tolle Sprüche drauf sind auf den Teebeuteln?
Nee, so wie bei Glückskeksen.
Die Zeit verfliegt, mache aus jedem Moment das Beste.
Ach, bei mir steht, das Leben ist kein Problem, sondern eine Wirklichkeit, die es zu erfahren gilt. Denke ich jetzt mal ein bisschen drüber nach.
Mach mal, das Quiz wird kein Problem, sondern eine Wirklichkeit, die du erfahren wirst.
Genau.
Die All-Time-Favorites.
Aber wir sind ja noch gar nicht beim Quiz, sondern wir haben noch gemeinsam ein Buch mitgebracht, was uns Christiane empfohlen hat. Fremdes Land oder als die Freiheit noch zu haben war. Im Ullstein Verlag 1999 erschienen von Arno Surminski. Und Arno Surminski ist ja ein Autor, den ich ganz, ganz stark mit Ostpreußen verbinde.
Absolut.
Er ist mittlerweile 88 Jahre alt, glaube ich, oder wird bald 88. Tritt immer noch auf, bringt auch im Oktober ein neues Buch raus, wieder über Ostpreußen. Und er hat erzählt darin ganz viel über Flucht. Also was einem bei Susanne Abel vielleicht fehlte, im ersten Band ging es ja auch um Flucht aus Ostpreußen, das wird man bei Arno Surminski finden. Aber er schreibt nicht nur über Ostpreußen, sondern zum Beispiel auch über Wirtschaftsflüchtlinge aus Kanada, die nach Deutschland kommen. Das ist dieses Buch Fremdes Land oder als die Freiheit noch zu haben war, was uns Christiane empfohlen hat. Da geht es um 2 junge Männer, die fliehen aus der schwierigen wirtschaftlichen Situation in Deutschland der 50er Jahre nach Toronto. Und da reisen sie durch das ganze Land, arbeiten auch in einem Holzfällercamp und sind ganz fernab von allem, aber werden nicht so richtig glücklich und kehren irgendwann zurück. Also eine ganz andere Fluchtgeschichte. Und Christiane hat uns geschrieben, dass dieses Buch etwas ist, was sie ganz lange schon begleitet.
Also mich interessiert es. Ich glaube, ich werde es wirklich lesen. Christiane hat uns geschrieben, dass ihr Leben das Buch irgendwie nachgespielt hat. Also sie hat das Buch zum ersten Mal 1993 gelesen, als sie 20 war. Sie ist selbst Westfälin und wusste damals noch nicht mal, wo Dithmarschen liegt. Hat dann aber später einen Mann kennengelernt, der aus Burg in Dithmarschen stammt. Und das ist ein Dorf gleich bei dem imaginären Dorf Sandermarsch, in dem wiederum der Roman von Surminski beginnt. Mhm. Und dann ist Christiane später mit diesem Dithmarscher Mann durch ganz Kanada gereist, wie eben auch der Held des Buches. Und schließlich ist sie doch nach Schleswig-Holstein zurückgekehrt. Und deswegen ist es logischerweise ein wichtiges Buch für sie. Und sie schreibt, Arno Surminski beschreibt die Charaktere so, als ob ich sie kennen würde. Solche Menschen sind mir begegnet, sowohl in Kanada als auch in Dithmarschen.
Das ist witzig, dass man manchmal Bücher findet, wo man denkt, woher kennt dieser Autor, diese Autorin mein Leben, oder?
Ich überlege, ob mir das schon mal passiert ist. Das wüsste ich jetzt spontan nicht. Du, hast
oh,
du da
doch,
eins
doch,
im
doch.
Kopf?
Ich hatte da eins im Kopf, ja.
Aha.
Ja, aber ich weiß nicht, ob ich darüber erzählen möchte.
Das ist jetzt sehr, sehr spannend, Jan. Soll ich dich noch ein bisschen bitten?
Lass mich mal noch ein bisschen drüber nachdenken.
Okay, vielleicht in der nächsten Folge.
Also in den All-Time-Favorites heute ein Tipp von Christiane an alle, auch an uns beide. Mhm. Fremdes Land oder Als die Freiheit noch zu haben war von Arno Sominski.
Und vielleicht sollten wir zumindest ein Buch von Arno Sominski, wenn wir sagen, er schreibt so viel über Ostpreußen, auch empfehlen.
Natürlich Jo Kehlen. Mhm. Ja, die Geschichte von Hermann Steputat, der in einem ostpreußischen Dorf aufwächst. Und er wird geboren 1934 an genau dem Tag, an dem Hindenburg stirbt. Und der Vater Karl ist Mitglied in der NSDAP. Vom Krieg merkt man da in diesem Dorf erst ganz spät was. Aber langsam verändert sich da eben auch was. Und lustig, ich habe gestern noch mal mir die Fernsehserie angeguckt, also den Anfang. Mhm. Wurde ja verfilmt mit Armin Müller-Stahl als Vater Steputat und Ursula Monn als seine Frau. Das war echt so eine Zeitreise.
Ist ja autobiografisch, tatsächlich seine Flucht, als der Krieg das Dorf dann doch erreicht.
Wie er
zu Fuß und auf Wagen, auf diversen Wegen dann eben auch nach Schleswig-Holstein am Ende kommt. Also ein packendes Buch über deutsche Zeitgeschichte.
Ja, ganz tolles Buch. Hatte ich jetzt auch direkt nochmal Lust, das nochmal zu lesen. Aber ich hatte das Buch nicht mehr im Regal, deswegen habe ich eben nochmal in den Film reingeguckt.
Möchtest du eigentlich noch ein Stück von deiner Bakewell-Tart? Ich bin der Einzige, der die ganze Zeit hier isst.
Ja, das ist richtig. Aber ich habe immer noch so einen kleinen Resthusten und habe wirklich Angst, dass ich von den Mürbeteig-Bröseln dann gar nicht mehr hier mitsprechen kann.
Das ist eine gute Verzögerungstaktik, wenn du nicht gleich die Antwort weißt. Erstmal ein bisschen husten.
Erstmal ein bisschen husten und ein bisschen Tee trinken.
Das Quiz.
Jan isst noch, das ist gut. Dann kann ich anfangen und Achtung Jan, wir machen mal was Neues.
Warum bin ich nicht überrascht?
Du darfst erstmal die Kategorie raten und dazu spiele ich dir hier einen O-Ton vor, während du noch ein bisschen isst. Und du kannst, sobald du weißt, wie die Kategorie wohl heißt, kannst du reinrufen.
Habe ich einen Buzzer?
Nee, du kannst einfach reinrufen jetzt mal.
You're a wizard, Harry.
I'm a what?
A wizard and a thumping good one, I'd wager, once you trade up a little.
No.
Harry Potter Fun Facts.
Harry Potter ist eine eigene Kategorie schon seit einiger Zeit. Richtig, da hast du schon mal einen kleinen Extrapunkt bekommen. Genau, im Juni haben wir ja 25 Jahre Harry Potter gefeiert. Mhm. Der erste Band ist 97 in Großbritannien erschienen. Da dachte ich, da müssen wir wieder mal diese Kategorie spielen und es passt ja auch zum England-Ambiente so gut. Also, J.K. Rowling hat viele Anspielungen in ihren Büchern versteckt, unter anderem auch auf andere literarische Werke, zum Beispiel in den Namen. Welche der folgenden Aussagen stimmt nicht? Albus Dumbledore, der Schulleiter, der Name Albus referiert auf den Elfenkönig Alberich aus der germanischen Mythologie. B. Die Zauberschule Durmstrang, also die befreundete Zauberschule.
Die ich noch nie gehört habe.
Was? Hier stand die literarische Strömung Sturm- und Drangpate. Oder C. Hermine Granger ist benannt nach der Protagonistin aus Shakespeares Wintermärchen. Welche Aussage stimmt nicht?
Da ich von dieser, wie heißt die Schule?
Durmstrang.
Durmstrang.
Durmstrang geschrieben.
Durmstrang. Das könnte natürlich Sturm und Drang sein. Bei Albus Dumbledore bin ich mir ziemlich sicher, dass Dumbledore nach Albion benannt ist. Und der Nachname Dumbledore, den konnte ich mir so gut merken, weil ich in einem Roman von Thomas Hardy, den ich auf Englisch gelesen habe, mal über dieses Wort Dumbledore gestolpert bin. Da flog eine kleine Dumbledore durch die Luft und setzte sich auf Blumen. Und seitdem weiß ich, dass das kleine dicke Hummel bedeutet. Bei Hermine Granger bin ich mir sicher, dass sie nach irgendwem benannt sein wird. Und Hermione kommt im Wintermärchen vor, meines Wissens. Also sage ich mal doch, Albus Dumbledore ist falsch.
Richtig, ich muss mal kurz überlegen. Das ist falsch, das ist richtig, dass Albus Dumbledore falsch ist. Albus referiert nicht auf den Elfenkönig Alberich. Ob es auf Albion referiert, weiß ich gar nicht. Aber auf jeden Fall das, was ich da gesagt habe, stimmt nicht. Und Durmstrang oder auf Deutsch Durmstrang, ich glaube kein Kind weiß, wie man es ausspricht in Deutschland, tatsächlich ein Anagramm aus Sturm und Drang.
Aha.
Verrückt, ne?
Siehst du, wieder was gelernt. Ich habe eine Frage, die auch auf Ostpreußen anspielt. Und ich vermute, du wirst es wissen, weil über alle drei Autorinnen in meinen Multiple Choice haben wir schon mal gesprochen.
Mhm.
Welche Autorin von diesen dreien schrieb ebenfalls einige Bücher über Ostpreußen? War es Judith Herrmann, war es Charlotte Link oder war es Dora Held?
Das weiß ich natürlich.
Natürlich.
Weil Charlotte Link, Sturmzeit, vier Bände? Vier Bände sind es, glaube ich. Also eine Tetralogie geschrieben hat, die ich so liebe. Das ist mein absolutes Lieblings-Ostpreußenbrot. Ist sehr kitschig auch, aber auch richtig schön, oder?
Also, ich finde auch. Also wer das Thema mag, der wird auch mit Charlotte Link sehr glücklich.
Sehr glücklich. Ja, meine nächste Kategorie musst du wieder raten, Jan. Mhm. Auch hier gilt, ich spiele etwas ein. Und wenn du die Kategorie raten kannst, eine sehr bekannte Kategorie, dann rufst du sie einfach rein.
Also keine neue Kategorie.
Keine neue Gut. Kategorie. Eine dir sehr bekannte Kategorie.
Look for the bare necessities, the simple Literaturnobelpreis. Forget about your worries and your
strife. I mean the bare necessities. Ja, Literaturnobelpreisträger, die Kategorie, die du eigentlich immer uns zumutest, werde ich jetzt mal dir zumuten. Das war aus dem Disney-Musical Dschungelbuch und das beruht auf einem Roman von Rudyard Kipling, der 1900. Das ist fies, ne?
Das ist 1907, aber sehr früh. Sieben und genau.
Den Literaturnobelpreis bekam als erster Engländer und damit in unseren kleinen Mini-England-Schwerpunkt passt. Mhm. Und wären wir jetzt in einer Quizshow von Richard Osman, müsstest du mir alle Tiere aufzählen, die da drin vorkommen. Das wäre wahrscheinlich kein Problem für dich. Ist aber noch nicht die Frage. Du kannst es gerne versuchen, aber es ist noch nicht die Frage.
Es gibt die Schlange K, es gibt den Tiger Shere Khan, es gibt den Puma Bagheera, es gibt die Elefantenparade inklusive Elefantenbaby. Ja,
King Louis.
King Louis gibt es natürlich, Balu der Bär.
Das war schon mal sehr gut. Jetzt kommt aber die eigentliche Frage. Das Dschungelbuch, wie du ja sicherlich weißt, besteht eigentlich aus sieben einzelnen Erzählungen. Und nur die ersten drei handeln von Moglis Leben im Dschungel. Die fünfte Erzählung ist auch für Kinder verfilmt worden. Zwar real und als Zeichentrick, glaube ich. Rikki-Tikki-Tavi heißt die. So, die Frage, was für ein Tier ist Rikki-Tikki-Tavi? A, ein Cutter, B, ein Mungo oder C, ein Erdmännchen?
Was war das erste?
Cutter, das ist so ein Lemur.
Ah. Ich glaube, Rikki-Tikki-Taka ist ein Mungo.
Richtig. Sehr gut, Rikki-Tikki-Tavi.
Frag mich jetzt aber bitte nicht, was ein Mungo ist.
Ein Mungo ist aus der Familie, habe ich extra recherchiert, der Mangusten, was mich aber auch nicht sehr viel weiterbringt.
Also eine Affenart.
Wir sind Mangusten-Affenart. Aber Erdmännchen ist auch aus der Familie der Mangusten. Mhm. Also sind Erdmännchen auch eine Affenart?
Affenartig vielleicht.
Ever. Ich weiß nicht viel über Tiere, aber ich kann an dieser Stelle nochmal sagen, ich habe nichts gegen Tiere. Ich habe neulich mal eine bisschen böse Mail bekommen, dass ich immer so schlecht über Tiere rede. Das habe ich jetzt, glaube ich, eliminiert, harmonisiert durch diese Frage.
Ja, wir lieben Erdmännchen, wir lieben Mungos, wir lieben Katas.
Wir lieben alle Tiere aus dem Dschungelbuch. Ja.
Solange sie nicht sprechen.
Ich muss sagen, du hast im Prinzip jetzt schon 4 Punkte, weil du hast beide Kategorien geraten und beide Fragen richtig beantwortet. Läuft bei dir, Jan.
Ja, pass
auf. Ich habe aber auch schon einen Punkt.
Du hast auch schon einen Punkt. Und wenn du mein Litti-Klick jetzt nach der ersten Frage schon beantwortest, dann hast du auch 4 Punkte.
Okay, das ist sehr unwahrscheinlich.
Dabei ist der erste Hinweis alles andere als überraschend. Er erhielt den Literaturnobelpreis.
Rudyard Kipling.
Guter Versuch, aber nein. In seiner Jugend ging er auf See und lernte dort Joseph Conrad kennen. Du weißt, Herz der Finsternis.
Und Joseph Lord Conrad kenne ich.
Und motivierte ihn zum Schreiben. Er war Brite, passt ja in unseren England-Schwerpunkt.
Ja, sehr gut. Zufällig. Britische Nobelpreisträger. Oh,
da gibt es einige.
Da gibt es einige.
Er war der erste Präsident der Schriftstellervereinigung Penn.
Na dann.
Ne?
Ja, also es wird wieder schlimm werden. Mach schnell weiter mit weiteren Tipps.
Sein bekanntestes Werk ist eine Familiensaga.
Das kann ja nun auch alles sein.
Die in einer Trilogie mit 2 Einschüben erschien. Viktorianisches England 1880er bis 1920er Jahre. Auch verfilmt.
Oh Gott, das setzt mich maximal unter Druck.
Diese Familiensaga beschreibt das Leben der Familie Forsyth.
Ah, ich hatte kurz überlegt, die Forsyth-Saga, aber ich dachte, schlimmerweise, dass der Autor Amerikaner ist. Das ist ja furchtbar. Warte, lass mich kurz überlegen, wie heißt der nochmal, der Autor? John Galsworth? See?
Ja,
John Galsworth.
Ja, genau, John Galsworth.
Sehr schwere Geburt.
Genau, großer britischer Autor, der nur 6 Wochen, nachdem er den Nobelpreis erhielt, bereits verstorben ist.
Oh nein.
Und die Foresight-Sage ist sein bekanntestes Werk. Witzig auch die Trilogie mit 2 Einschüben. Eigentlich sollte es nur 3 Bände werden, dann taucht hier noch eine Seitengeschichte auf und da so ein bisschen wie bei
Star Wars.
Genau.
Genau. Ach nee, dann erzählen wir nochmal die Geschichte davor und daneben und dahinter. Ja, naja, es war nicht ganz schlecht für mich. Nee. Ich habe es noch am Ende noch gerade so geraten. Ja, dann kommen wir doch.
Zusatzfrage. Oh. Nenne einfach alle anderen britischen Nobelpreisträger.
Harold Pinter.
Sehr gut.
Jetzt aber, nächster Bestseller, den Sehr ihr schön. Lesen müsst.
Bestseller-Challenge. Die Auslosung.
Dann nehme ich doch Vision als Tee noch einmal.
Oh, sehr gut, sehr gut.
Es wurde ja gewünscht tatsächlich, dass wir doch bitte über den Roman von Uwe Tellkamp doch noch einmal sprechen würden.
Das wird, glaube ich, nichts werden. Also zumindest nicht in der Bestseller-Challenge, weil der Roman gar nicht mehr auf der Bestsellerliste draufsteht.
Hast du ihn denn gelesen?
Und ich
der
bin
Schlaf
auch,
in den Uhren?
Und ich bin ziemlich froh, dass er da nicht mehr draufsteht. Ich meine, bin jetzt erstmal auch im Urlaub. Also die nächsten beiden Folgen müsst ihr ohnehin damit fertig werden. Aber das wäre schon hart gewesen.
Mhm. Ja, schade, dass ich ihn nicht ziehen kann, denn ich bin tatsächlich neugierig. Ich möchte ihn gerne irgendwann lesen.
Du möchtest
lesen,
ihn ja,
aber,
du kannst ihn ja mitbringen einfach.
Ach, 656 Seiten liest man jetzt ja auch nicht einfach mal so eben.
Bringst du Weihnachten mit? Bis dahin hast du
Sehr gerne, schenke ich dir. So.
Ja, zieh mal jetzt. Ich bin schon ganz aufgeregt.
Das hier soll es sein.
Mhm.
Sarah J. J. Maas. Crescent City.
Ja.
Jemals gehört?
Ja, ich habe es gehört, weil ich die Dose bestückt habe. Aber ich kenne die Autorin nicht. Es sieht auch Young Adult aus ein bisschen. Mm. Also es könnte sein, dass du jetzt doch nochmal in den Genuss kommst, nachdem Daniel und ich ja Mona Kasten Lonely Heart gelesen haben. Ist so ein bisschen ähnlich, sieht es aus. Aber keine Ahnung, ich will mich da jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen.
Katharina, ich habe es jetzt gerade mal gegoogelt.
Mhm.
Okay. Die junge Briss Quinlan, halb Fee und halb Mensch, genießt jedes Vergnügen, das Crescent Citys Nächte zu bieten haben. 1154 Seiten? Ich wünsche mir Uwe Tellkamp zurück.
Echt jetzt?
Vielleicht ist das aber auch der ganze Zyklus. Nein, es ist nur Band 1.
Nicht wahr. Naja, wer hat gesagt, dass es leicht ist? Die Bestseller-Challenge ist kein Ponyhof, Jan.
Ja, sagst du, die im Urlaub ist.
Ja. Und da bin ich so gespannt, wie ihr das findet.
Ja, lest doch alle mit. Wir haben ja damals auch Nino Haratischwili gelesen. Das
ja,
waren
eben.
Ja auch fast 1000
das
Seiten.
Liest sich
Wenn
bestimmt
es einem
super
gefällt,
locker
sind die
weg.
Doch bestimmt schnell ja. weg. Also Sarah J. Maas, es geht in die Welt der Fantasy, Young Adult. Lest doch gerne mit und schreibt uns, wie ihr es findet.
Genau, und Fantasy haben wir auch noch viel zu wenig gehabt bei uns im Podcast. So, damit sind wir mit dieser Folge am Ende. Kleine Sommerüberraschung. Nächsten Freitag gibt es eine weitere Sonderfolge mit Antworten auf eure Buchgesuche und einer weiteren kleinen Brausepulververkostung nach dem großen Erfolg der ersten. Das Thema bewegt euch anscheinend genauso wie uns.
Und dafür wird es auch einen Sondernewsletter geben. Also wenn ihr unseren Newsletter nicht ohnehin schon längst abonniert habt, dann macht das doch ganz schnell unter ndr.de/eatreadsleep. Da könnt ihr euch anmelden. Da kriegt ihr dann auch immer Einblicke aus unserer Arbeit, was wir so lesen, wenn wir gerade nicht 1100 Seiten Fantasy lesen. Und immer wieder auch das ein oder andere Gewinnspiel. Also das lohnt sich wirklich.
Genau. Also abonniert den Newsletter und abonniert diesen Podcast. Ganz wichtig, um keine Folge zu verpassen und vor allen Dingen auch absolut kostenlos in der ARD Audiothek, der Audio-App der ARD, die es ebenfalls kostenlos im App Store gibt. Da kann man die einfach runterladen oder auch im Browser auf ardaudiothek.de gehen.
Zum Beispiel auch Folge 45, wo wir über den ersten Band von Susanne Abel gesprochen haben. Russische Kohlsuppe mit Clemens Meyer.
Genau, zum Beispiel. Und damit
mache ich mich jetzt ans Lesen, denn ich habe ja einiges vor, bis zum nächsten Mal.
Stimmt, du solltest direkt anfangen. Nach dem Podcast ist vor dem Podcast. Also, macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Eat, Read, Sleep. Bücher für dich. Ein Podcast vom NDR.